Click and Rush Episode 24. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok, auf LinkedIn, auf Xing, auf Inks.
Ich bin @JoachimHebel und ich heiße auf allen Kanälen auch JoachimHebel, fällt mir gerade ein. Ja, das habe ich irgendwann mal so eingestellt und es ist so geblieben. Und du bist nur nicht auf Danny Inks, glaube ich, da bist du nicht. Was für ein Mega-Gag.
Wo spielt der eigentlich?
Ich glaube nirgends mehr, oder?
Mach ich mir in dem Moment nämlich gerade auch gefolgt. Als ich
Danny Ings. Sheffield United, stimmt das wirklich? Ja, stimmt wirklich.
Wow, okay. Sheffield United habe ich nicht gesehen in der
Saison. Habe ich auch nicht gewusst.
Gar nicht.
Kannst du mal sehen.
Ich glaube, gelesen zu haben, dass sich das auch lohnt, die nicht gesehen zu haben. Naja, wir haben es gemacht wie Manchester United und Everton. Wir haben uns mitten in der Saison eine 13-tägige Pause gegönnt. Ich habe nachgeschaut, das ist tatsächlich das letzte Mal, dass wir gepodcastet haben, sind exakt 13 Tage, also genauso lang wie die Mannschaften, die im FA Cup ausgeschieden sind und nicht Europapokal spielen und deshalb wahrscheinlich einigermaßen glücklich auf der einen Seite, wenn man das dann am Montagabend gesehen hat, eher unglücklich, auf der anderen Seite eine Pause inmitten der Saison hatten. Wir hatten natürlich keine Pause, aber wir haben zumindest nicht gepodcastet, weil ja eben FA Cup da war. Und deshalb ist in der Zwischenzeit einiges passiert und da würde ich direkt gleich gerne reingehen wollen, denn es gab zwei Trainerwechsel. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, in welcher Chronologie. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen an bei Tottenham, weil das wahrscheinlich ist das Thema ist, was den meisten eher unter den Nägeln brennt, nachdem wir ja uns in der letzten Episode ausschließlich mit Tottenham beschäftigt haben, haben die in der Zwischenzeit einen neuen Trainer geholt mit Namen Igor Tudor. Und das ist jetzt genau der Name, die Ausgangslage, die Situation, die wir zu besprechen haben. Auch da wieder erster Gedanke, als du es gelesen hast, und hat sich seither was verändert?
Also der erste Gedanke, als ich es gelesen habe, war FIFA-Karrieremodus, dritte Saison. Irgendein Trainer wechselt irgendwo hin und du denkst dir, so ein Quatsch, da gibt es ja überhaupt keine Verbindung. Und dann natürlich denkst du dir, ja, okay, irgendwie gibt es dann doch Verbindungen mit Juve und so weiter und so fort. Das macht dann schon auf den zweiten Blick Sinn. Aber auf den ersten Blick macht es ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Und ja, it is what it is. Ich habe mich, ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, aber ich kann es nur empfehlen. Die Overlap wie heißt der? Ange Postecoglou. Und habe dann so ein bisschen jetzt auch mehr verstanden, was bei Tottenham momentan so abgeht und so. Und fand das sehr, sehr interessant. Deswegen, ja, gewundert hat es mich irgendwie nicht, aber irgendwie dann auch wieder schon, ehrlich gesagt. Also es ist schon irgendwie, es ist sehr, sehr wild, wie ich finde.
Also das allererste war, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Also, ich meine, der Name ist ein guter, wie ich finde, aber das war es dann auch schon. Und habe aber dann, also das ist ja einfach dadurch, dass man, also es gab ja auch viele Memes, die dann den Lebenslauf skizziert haben und er war halt in den letzten Jahren des Öfteren mal nur kurzfristig wirkend. Und deshalb habe ich mir so gedacht, wow, okay. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal ein bisschen das Internet beiseite lässt und die sinnvollen Dinge im Leben tut, nämlich sich etwas genauer das Ganze anschaut, informiert, dann glaube ich, kommt man schon zu einem Ergebnis, dass das vielleicht gar kein so dummer Move ist von Tottenham. Auch kein wahnsinnig guter Move, aber es geht ja zum Zeitpunkt, so ehrlich müssen wir ja sein, in erster Linie darum, dass sie jetzt mal relativ schnell rauskommen aus dem ganzen Abstiegssumpf und sich eventuell zumindest nochmal oben ranwanzen. Vermutlich wird es eher sowieso nichts werden mit Europapokal mehr, aber wir dürfen nicht vergessen, die spielen noch Champions League. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, also ich habe Christian Bernhard auch nochmal dazu gefragt, der sich ja in der Serie A einfach auskennt und bis dato ist ja Tudor bis auf die Marseille-Station eine italienische Biografie und der hat auch nochmal gesagt, nee, der hat am Ende eigentlich immer die Aufgaben erfüllt, sowohl bei Lazio als auch bei Juve zuletzt und bei Juve war es halt nicht leicht, ne? Also das waren jetzt schon Dinge, die hätten aus dem Ruder laufen können und das hat er soweit stabilisiert. Offensichtlich hat ihm niemand zugetraut, großartig, dass er über das Feuerwehrmann-Dasein, das natürlich jetzt in dem Fall, also ich weiß gar nicht, wie man elitäre Feuerwehrleute bezeichnet, aber da mag es auch irgendwie so Bling-Bling Fireman geben. Über das ist er noch nicht hinausgekommen. Nichtsdestotrotz ist es ja genau das, was sie gerade brauchen. Und ich habe das Gefühl, dass Igor Tudor dabei ist, dass er das Spiel, also wie soll man das sagen, der will, glaube ich, den Gegner ganz häufig auf dass ihre Niveau runterziehen und ein Spiel schaffen, in dem es viel darum geht, dass es eigentlich alles reduziert ist auf die auf die auf die wirklich wichtigen Dinge, auf die Basics sozusagen. Das ist nichts Besonderes, aber das hat er zumindest ganz häufig geschafft, dass sowas wie Grundorganisationsstruktur mit dabei war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich habe den bei Juve, glaube ich, 2 oder 3 Mal gemacht. Da ist ein relativ klares taktisches Konzept dabei und die Spieler, glaube ich, checken auch, was er von ihnen will. Also im Grunde, und da kommt, das ist, glaube ich, das Entscheidende, im Grunde genau das, was wir bemängelt haben bei Thomas Frank, dass es das eben zum Schluss nicht mehr gab und das ist da und deshalb bin ich da jetzt zunächst mal einigermaßen okay. Ich habe so mini das Gefühl, dass sich das so auf eine Antonio Conte-Situation hinausläuft, weil die beiden ähnlich spielen lassen wollen. Und ich habe auch da das Gefühl, dass Tudor keiner ist, aber da muss der, also das gefährlichste Halbwissen ist nur komplett von außen rein betrachtet, der eher.
Wie bei dir immer. Muss man auch fairerweise sagen.
Wobei meistens ist es Viertelwissen bestenfalls. Diesmal ist es zumindest sogar schon mal Halbwissen. Ja. Aber ich gehe der Sache noch im Laufe des Tages sogar auf die Spur, was da dahinter steckt. Ich, so vom Gefühl her, ist das so jemand, der ein bisschen kalt ist. Und einfach nur taktische Dinge vermittelt und nicht so sehr drüber nachdenkt, ob es den Spielern gut geht. Aber vielleicht ist es genau das, was die da brauchen. Also daher, so im ersten Moment war es ein einfacher Reflex zu sagen, sag mal, was ist denn jetzt los? Und dann im zweiten Reflex finde ich, also wenn man das eine bei zum Beispiel United sagt, das ist eigentlich ganz clever, dass man sich Zeit verschafft und jetzt mit einem Caretaker bis zum Ende der Saison geht, um sich dann im Sommer neu aufzustellen, dann muss man das hier auch tun. Und nur weil es Tottenham ist, kann ich jetzt nicht sagen, nee, da ist es aber Bullshit.
Ja, also allein schon mal, um es dann mal wieder zum Daily Business zurückzukommen, die haben gestern verloren oder vorgestern verloren gegen Arsenal. Und wenn man sich dann ansieht, wer da auf der Bank saß und so weiter und so fort, die haben einfach ein riesengroßes Problem, nämlich die haben einfach Verletzungen ohne Ende. Ich glaube, 13 Feldspieler hat er gesagt, mit denen sie trainiert haben. Das ist einfach momentan das ganz große Thema. Warum das so ist, da kann ich dann wirklich bloß empfehlen, auch nochmal sich Endspruch der Kugel dann anzuhören, weil er es auch nochmal erklärt, dass sie echt versucht haben und dass sie geschaut haben und bla. Aber das sieht man es ja schon mal. Also ich meine, da ist Nummer 76, Nummer 52, Nummer 79, Nummer 68 auf der Bank und dazu noch ein Torwart und dann noch der neue Sousa, der ja momentan einfach noch nicht so weit ist. Das heißt, du hast im Endeffekt 3 Spieler, mit denen du wechseln kannst und der Rest stellt sich absolut von selbst auf. Palinha muss in der Abwehr spielen, Archie Gray muss Rechtsverteidiger spielen, also Flügel spielen quasi oder den Wingback quasi. Da hätte ich vielleicht anders gewählt, aber okay, mag sein. Aber du kriegst so genauso ungefähr eine Mannschaft raus, so meine ich, und dann noch eine halbe auf der Bank. Das ist einfach zu wenig momentan, das muss man ganz klar sagen. Trotzdem haben sie ja noch verhältnismäßig am Anfang mitgehalten, aber das in mehreren Wettbewerben und das in dieser Zeit, das ist zu wenig. Gallagher ist auch noch nicht angekommen, kann er auch noch nicht sein auf diesem Niveau und so weiter und so fort. Es ist momentan sehr, sehr schwierig bei Tottenham und das ist momentan die Situation und die wird auch noch so bleiben. Ich bin jetzt, wie gesagt, wie du es auch schon gesagt hast, mit dem Schaffen von Igor Tudor jetzt nicht so vertraut, nur glaube ich, dass es in dieser Saison ja sowieso schwierig werden wird. Das wussten aber auch alle. Nur was halt trotzdem, also ich meine, die Verletzten, sagt ja eigentlich schon alles. Was willst du da noch machen? Trotzdem, du bist 16. und du warst letzte Saison Europa-League-Sieger und du hast im Sommer trotzdem Geld rausgeschmissen wie Heu. Das ist dann enttäuschend ist es trotzdem. Und jetzt musst du halt versuchen, das irgendwie zu retten. Postecoglou hat es ganz gut gesagt, dass du im Endeffekt, und das glaube ich, wird hier auch wieder der Fall sein, nur auf einem anderen Level, die Mannschaften haben momentan alle Angst, der eine hat Angst abzusteigen, der eine hat Angst den Status zu verlieren, der eine hat Angst nicht in die Champions League zu kommen. Und ich glaube, dass und der Druck in die Champions League zu kommen ist sehr, sehr groß. Und wenn du das jetzt wieder ansiehst, wahrscheinlich wird es wieder so eine Situation werden wie letztes Jahr. Postecoglou hat zugegeben, dass er alles auf die Europa League gesetzt hat und vielleicht setzt Tottenham in dieser Saison alles auf die Champions League. Es ist nicht unmöglich. Ja. Es ist nicht unmöglich, es ist natürlich das Ziel, diesmal hängen die Trauben ein bisschen höher als letzte Saison, aber es ist nicht unmöglich. Und jetzt zu sagen, du pass auf, absteigen werden wir nicht, also auch wenn das alles andere als realistisch ist, unrealistisch ist, weil ich meine, du hast 29 Zähler, West Ham hat 25, ja, darüber reden wir. Unmöglich ist es nicht.
Das sind halt gute Teams, ne? Die theoretisch schon für Läufe zu haben.
Deswegen,
werden.
Also das, deswegen, es ist nicht unmöglich, aber, und das ist halt der Punkt, ich meine, ich habe das letztens ja auch gesagt, dann können wir kurz, ganz kurz diesen Einschub machen mit Leeds United. Du brauchst 36 Punkte, um drin zu bleiben. Das heißt, die brauchen ungefähr, ja, es war in den letzten Jahren, hat in den letzten 10 Jahren, glaube ich, jetzt immer gereicht. Das heißt, die brauchen jetzt noch 7. Es ist jetzt nicht unmöglich, in 11 Spielen, das hinzukriegen als Tottenham Hotspur. Trotzdem, ja klar, wenn du natürlich sagst, wir stecken jetzt auf, wir haben keinen Bock mehr, dann schon. Aber dass du vielleicht sagst, wir versuchen in der Champions League so weit wie möglich zu kommen, wir nehmen da so viel Geld wie möglich mit. In der Premier League haben wir sowieso nichts mehr zu gewinnen, next season. Es ist maximal unbefriedigend, sehe ich genauso, aber dass du das so machst, ist absolut verständlich, weil, also was ist der Unterschied zwischen Platz 11 in der Premier League, den du jetzt so holst, und dann sagt jeder, naja, wenigstens ist auf der Wunde eine kleine Creme, Cremeschicht, das ist doch in Ordnung, das wird schon wieder verheilen, oder wir lassen die Wunde in der Liga offen, drauf gepfiffen, wir werden schon nicht sterben, aber in der Champions League nehmen wir noch 20 Millionen mit. Ich glaube, das würde ich auch wahrscheinlich die Champions League nehmen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, logisch. Also ich kenne tatsächlich, muss ich jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht finanziell, da mag es natürlich Unterschiede geben. Also wenn du ins Halbfinale zum Beispiel vordringen würdest, versus du wirst halt Elfter im Vergleich zu Zwölfter oder was, da wird es irgendwelche finanziellen Dinge geben, aber dadurch, dass es Tottenham ja verhältnismäßig gut geht, wird das jetzt nicht unbedingt die Idee dahinter sein. Aber der eine fällt der Unterschied, den es natürlich gibt, wenn sie Elfter werden, würde das hier bedeuten, dass sie wahrscheinlich relativ bald vom Schlimmsten abgesprungen wären in der Zukunft. Und das ist dann natürlich ein Vorteil, dass man sehr viel entspannter versuchen kann, Dinge zu implementieren. Vielleicht dann auch sogar schon kennen würde, wer der neue Trainer ist. Weil auch das würde möglicherweise bedeuten, dass es Igor Tudor wird für etwas länger. Es ist keine gute Situation. Im Übrigen ist es wahrscheinlich genau so, dass man tatsächlich dazu sagen muss, also ich habe gerade gesagt, den Conte-Vergleich bemüht, rein stilistisch war dieses North London Derby eigentlich Ruben Amorim gegen Arsenal, wenn man ehrlich ist, weil ganz einfacher Kniff an sich, dass Arsenal, also wir müssen dann eh gleich nochmal auch über die kurz reden, weil du hast das Wolfsspiel auch gemacht. Das heißt, die sind jetzt im Moment mit einem Spiel vorne dran. Aber das war ein super simpler Move, nämlich, dass man einfach Timber auf den einen Außenverteidiger Jed Spence schickt und der lässt denen quasi gar keine offensive Luft. Und dann hast du halt das Problem, wenn du von einem Wingback, es waren ja eigentlich alle zwei, die hinten angepinnt worden sind, aber wenn du einen Wingback schon mal komplett aus dem Spiel nimmst, dann kommt ja schon mal gar nichts über die Breite und dann sind wir genau wieder da, dass Tottenham kein Output von außen hat, A, und B, durch die Mitte einfach nichts geschissen bekommt. So ist es, wie es ist. Und dann ist es ein vergleichsweise leichtes Spiel für Arsenal. Super simpler Kniff, aber das hat das Spiel entschieden und das ist dann wieder eins der leichteren Spiele für Arsenal. By the way, Average Essay, I told you.
Er hat irgendwas gegen Tottenham, habe ich gestern gelesen. Ich glaube, die letzten, wie fünfter der letzten sechs oder so, irgend sowas hat er gegen Tottenham erzielt oder so. Irgendwas
das,
war.
Und das, ich glaube, das ist auch wirklich eine persönliche Biografie ja begriffen, dass er wirklich was gegen das. Ich finde, also das habe ich jetzt schon 1800 Mal gesagt, das wird auch langweilig. Ich möchte es auch nicht wieder dauernd und dauernd wiederholen, aber.
Und trotzdem machst du es.
Du bist ein besseres Team. Bring den von links und du bist ein besseres
Team. Ja, klar, glaube ich auch.
Das ist, weil der einfach was hat an sich, der überlegt manchmal nicht, der zieht es einfach durch und der bricht einfach manchmal durch und das wäre genau das, was ihnen manchmal noch fehlt. Aber das ist nur das eine bei Tottenham. Mein Call ist eh, dass diese Saison, egal wie wir es drehen und wenden, diese Saison wird das beste Team in der Geschichte der Premier League absteigen. Wir haben noch nie so einen guten Absteiger erlebt wie in dieser Saison. Egal, wer es am Ende wird, ob es Nottingham wird, ob es Tottenham wird, ob es West Ham wird, ich von Leeds, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich gar nicht mehr sprechen, weil die sind eigentlich, die haben alles getan, um in der Liga zu bleiben. Das ist eine Sensationssaison. Ich habe es im Rasenfunk gesagt, wo ich zu Gast war. Wenn das gut geht für Daniel Farke, und ich gehe schwer davon aus, dann ist das, hat der einen starken Case für Manager des Jahres, finde ich. Das ist sensationell, was der da gerade macht. Woche für Woche, die sind nicht zu besiegen, zu Hause schon gleich dreimal nicht. Und wenn die runtergehen würden, dann wäre das, wenn man vor der Saison draufblickt, logisch, weil sie sind halt Aufsteiger und es hat eh gebrannt an allen Ecken und Enden. Aber wenn man sich die Saison anschaut, insbesondere was der seit Dezember veranstaltet, dann sind die so gut. und die sind sowas von einem Premier League Team, dass die nie absteigen dürften. Aber es ist halt einfach so viel los da unten. Das ist so viel Qualität da. Und wir haben das ja gesagt, die Liga wird Jahr für Jahr stärker. Und eigentlich kannst du nur absteigen, indem du dumm bist, was Nottingham und West Ham und Tottenham seit 2 Jahren jetzt echt praktizieren. Oder seit in Nottinghams Fall seit 1 Jahr, kommen wir ja gleich nochmal drauf. Ja, daher ist das der Call. Egal, wen es erwischt. Die werden sowas von durchmarschieren in der Championship, weil sie direkt wiederkommen werden.
Sehe ich absolut genauso, das mit Leeds. Ich habe es im Spiel ja auch gesagt, ich hatte die jetzt ein paar Mal im Stück, dass das wirklich der Turnover der Saison ist. Und das Traurige ist, es kriegt gar keiner mit. Also selbst auf der Insel, wenn du das mal liest, dann merkst du erst, und auch die Kommentatoren, ich habe die englischen Kommentatoren teilweise auf dem Ohr gehabt, einfach mal so, um zu hören, die sind auch davon die sind teilweise überrascht, wie gut Leeds ist. Was eigentlich total traurig ist, dass es einfach keiner mitbekommt, wie gut die sind momentan. Aber sie sind es. Und das ist das, was mich so ein bisschen schockiert, ehrlich, dass das gar keinen zu interessieren scheint, dass alle nur auf West Ham schauen und so weiter und so fort. Eine Sache, die ich gelesen habe von Leeds, da haben wir das kurz auch eingearbeitet quasi, dass die Fans vor Ort halt schon sagen, grundsätzlich, sie kommen von Bielsa und Jesse Marsch und so weiter und so fort und waren immer irgendwie ein Special Team. Sie haben Special Fußball gespielt und dass ihnen so ein wenig so ein wenig Glamour fehlt im Spiel. So. Dass es nicht mehr so ganz so viel Glamour in diesem Spiel ist, dass es nicht so was Besonderes ist, dass es nicht so special ist, nicht so viel Drama und so weiter und so fort. Das haben sie irgendwie geliebt, daran haben sie sich irgendwie ergötzt. Das ist auf den ersten Blick total nachvollziehbar, auf den zweiten Blick, und das glaube ich wird dann auch, was hast du lieber? Du steigst mit Glanz und Gloria ab oder du bleibst so drin, wie du drin bleibst, jetzt aktuell. Plus, und das ist ja auch, soweit können wir halt denken, weil wir halt auch schon ungefähr Daniel Farke 13 Mal gesehen haben, der wird ja was draufpacken in den nächsten Jahren. Aber die Idee war jetzt erst einmal drinbleiben. Und das ist ja auch, das verstehe ich nicht. Ja. Über Jahre hinweg hieß es, Daniel Farke kann nur eine Art Fußball zu spielen. Norwich, das sieht lustig aus und ist nett gemeint, aber sie steigen ab. So. Jetzt, dann kriegt er sie in Liga 2, macht er dasselbe quasi wieder mit Norwich, steigt wieder auf und steigt damit wieder ab. Dann macht er dasselbe mit Leeds, steigt mit Glanz und Gloria auf. Und dann haben alle gedacht, jetzt spielt er auch wieder wunderschön Fußball, aber sie steigen ab. Nein, und er hat das erste Mal in seiner Karriere gesagt, wir werden jetzt pragmatisch, uns reicht's jetzt hier, wir werden jetzt hier nicht Fußball spielen, sondern wir werden versuchen, einfach den Gegner zu zermürben. Und das funktioniert wunderbar, wenn ich die Tottenham-Aufstellung da oder wenn die Tottenham-Rechnung da nochmal anbringen darf. Die brauchen 5 Punkte in den letzten 11 Spielen ungefähr, lass 6 sein, um drin zu bleiben. Das wird passieren. Die sind momentan so gut, die lassen sich einfach nicht abkochen. Und dass du dann aber sagst, aber es ist nicht so schön. Sorry, also du kannst, wie sagt Karl Lagerfeld, du kannst nicht die Butter und das Geld für die Butter haben. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Seid froh, dass ihr drin bleibt. Das ist einer der größten Turnover in dieser Saison, die es überhaupt gibt. Oder Turnarounds, so Turnover ist ja Ballverlust. Turnarounds überhaupt, die es überhaupt gibt in dieser Saison. Er hat sie einmal auf links gekrempelt, hat alles hinbekommen, was geht. Die sehen auch, Anton Stach sieht aus. Das ist unglaublich. Wirklich, der sieht aus. Gudmundsen sieht aus. Das ist Wahnsinn. Mir gefällt es einfach sehr, sehr gut, wie die spielen. Aaronson ist einer der intensivsten Pressing-Spieler der Liga. Der läuft und läuft und läuft. Auch wenn er jetzt vielleicht mit seiner Physis nicht für die Liga gemacht ist. Blablabla. Er hat alles hinbekommen. Und das ist einer der Unsung Heroes in dieser Saison. Weil es in England einfach keinen interessiert. Weil es nicht glitzert. Das muss man ganz klar sagen. Und Bielsa wurde besungen. Das hat im letzten Jahr unter Bielsa weit schlechter ausgesehen als unter Daniel Farke jetzt aussieht. Und das will ich einfach mal gesagt haben. Und nicht, weil ich Daniel Farke irgendetwas schulde, um Gottes Willen. Aber es ist beeindruckend, gerade für ihn, weil wir ja alle wissen, wo er herkommt. Ich wurde im Kicker zitiert mit Farke Lona. Liebe Grüße an den Kicker. Das ist genau das eben. Es hieß immer, es sei ein Schönspieler, ein reiner Schönspieltrainer. Das ist er nicht mehr. Und das ist, ja, das ist keine Kritik, sondern es ist angebracht, nee, im Gegenteil, es ist angemessen. Im
Gegenteil. Ganz ehrlich, ich habe das ja auch in einem der Spiele gesagt. Wir haben ganz kurz mal, glaube ich, im Dezember über Leeds gesprochen. Wir sind jetzt mittendrin in einem Abstiegskampfsegment, aber es macht nichts, dann bleiben wir einfach da dabei. Das hatten wir eh schon seit Wochen vor. Ich habe Anfang Dezember mal eines gesagt, dass ich eine Sache bei Daniel Farke immer zu kritisieren hatte, nämlich, dass er es nie geschafft hat, egal wo er war, dass er irgendetwas an Identität hat implementieren können gegen den Ball. Das war die hatten solche Schwierigkeiten, vom Angriff in die Defensive zu schalten und sind jedes Jahr, ob es Neutsch war, Gladbach in diversen Versionen, die sind, oder by the way, auch Leeds zunächst, die hatten, der hatte einfach keine Identität in diesem Punkt. Und
watch them now.
Es ist Wahnsinn. Also das meine ich damit. Und ich habe Daniel Farke schon auch kennengelernt. Also da sage ich jetzt auch nichts Falsches. Ne? Also wir haben ihn ja auch hier schon mal zu Gast gehabt und möglicherweise machen wir das mal wieder demnächst, dass wir ihn zu Gast haben, wenn die Sterne günstig stehen. Dann, und ich habe den schon auch kennengelernt als jemanden, der extrem stur ist, auch manchmal auch echt nervig. Also ist gar nicht so leicht auch in der Zusammenarbeit hier und da gewesen. Und ich habe gemeint, auch gewisse Dinge auf dem Feld erkannt zu haben diesbezüglich. Dass er einfach durchdenkt, nee, ich ziehe das so durch, wie ich das möchte. Und hätte er das so durchgezogen in der Saison, dann hätten sie Glanz und Glorie gehabt, aber halt anders. Also abgestiegen, ohne Ende. Und dann wäre er niemals mehr im Amt. Und ich sag dir, was passieren wird. Meine Intuition, mein Gefühl, wie auch immer. Der wird den Klassenerhalt schaffen mit Leeds, weil die sind aus meiner Sicht gut genug. Und 100%. Die haben all das, was man braucht, um in der Liga zu bleiben. Und dann geht er, weil der keinen Bock mehr hat auf dieses Theater in Leeds. Es ist ja irgendwie so eine, man bleibt halt wegen der Kinder zusammen, sozusagen. Und wenn das passiert ist, dann glaube ich, hat der gezeigt für die, also es gibt ja ein paar Vereine, die man sich vorstellen könnte. Was weiß ich, was passiert, wenn Fulham den Trainer verlieren würde, weil jemand anders, zum Beispiel Tottenham, auf die Idee kommt, dass Marco Silva der richtige Mann ist. Den haben wir letzte Woche gar nicht genannt, vor 2 Wochen. Was passiert, wenn, sagen wir auch, sowas wie Nottingham jemand Neuen sucht ab der neuen Saison? Was passiert, wenn West Ham drin bleibt und jemand Neuen sucht? Oder wenn West Ham absteigt und sagt, okay, wir brauchen jetzt hier jemanden, der uns das Ding nochmal wieder stabilisiert? Dann werden die an Daniel Farke denken. Und Daniel Farke hat dann, glaube ich, seine Aktie, die höher ist, als sie je war wahrscheinlich, in England, weil er jetzt gezeigt hat, dass er Plan B, C und D hat, dann ist er da im Gespräch. Ich behaupte felsenfest, dass das einer von den Trainern wird, wo wir am 37. Spieltag, wenn sie es geschafft haben, erfahren, er wird nicht in die nächste Saison mitgehen. Und da wird es dieses Jahr übrigens ein paar geben. Da rechne ich damit, dass es ein paar Trainer gibt, die bei denen das so passiert. Um jetzt keinen Leeds-Schwerpunkt zu machen, wir müssen gleich noch vor allem über Nottingham sprechen, aber dann ziehen wir es einmal, würde ich sagen, durch. Denn ich leite jetzt einfach mal den Abstiegskampf im weitesten Sinne ein, das ist jetzt aber nur ein bisschen geliehen, die ganze Nummer, ab Platz 13, 35 Punkte Crystal Palace. Die haben gewonnen gegen die Wolves, das war bodenlos, das war wirklich ein Katastrophenspiel. Und da geht es natürlich in allererster Linie darum, dass jetzt, also es läuft darauf hinaus, dass das passiert, was wir euch seit Wochen, Monaten angekündigt haben.
Ja, genau.
Nämlich, dass sie sich trennen werden, aber das ist ein Muster, das ich erkenne bei Oliver Glasner, dass er, wenn er mit einer Sache abgeschlossen hat, dann tritt er manchmal drauf. Und das ist unwürdig, finde ich, und das ist auch schade. Also da ist es ein Turnover, also da turnt gerade jemand, und zwar das Publikum gegen ihn. Es gab ja diese Aussage, wir müssen demütig bleiben und die Fans dürfen nicht vergessen, wo sie herkommen. Damit hat er recht, aber das ist leider Gottes. Und ich habe das irgendwo gehört, dass Leute gesagt haben, ich glaube auch auf uns bezogen, das sei nicht richtig, dass das dieselbe Situation ist wie in Frankfurt und in Wolfsburg. Und das stimmt nicht. Das ist dieselbe Situation. Ich glaube nämlich, dass Glasner wirklich jemand ist, der sich mit einer Sache voll identifizieren muss. Und wenn er das nicht mehr tut, dann tut er das aus sachlichen Gründen nicht mehr. Und die sachlichen Gründe, die, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, die radikalisieren den fast so, dass der dann gar nicht mehr kann, außer die Wahrheit zu sagen. Und das schadet ihm gerade selber. Wir haben ja die Banner gesehen bei Crystal Palace. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, weil eigentlich war klar, wer hier gut und wer schlecht ist. Schlecht war das Board und gut war der Trainer. Und inzwischen sind die Fans so anti-Glasner geworden, weil er sich halt so zum Teil respektlos und lieblos gegenüber dem Verein äußert, dass es tatsächlich geturnt ist. Und das, also Glasner möchte da raus. Ich glaube, das ist uns allen klar und wir kennen auch das Motiv. Nämlich, er möchte so schnell wie möglich da raus, damit er nochmal 3 Monate frei hat und damit available ist für einen großen Club, der ja definitiv im Sommer suchen wird. Könnt ihr auch nennen. Tottenham, Manchester United. Und das ist das Problem. Ich habe mit einem Kollegen aus England geschrieben, habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Dann jetzt der mir geschrieben hat, so quasi, und was ist los mit Glasner, kannst du dir das erklären? Dann habe ich gesagt, ja, so, das, das, das und das. Ich habe das Gefühl, dass wenn Glasner das Gefühl hat, ist es so, es wird unfair ihm gegenüber, dann setzt er aus. Dann hat er gar keinen Bock mehr. Und dann hat er gesagt, ja, aber warum? Dann habe ich gesagt, ich gehe davon aus, der möchte sich available machen für United, für Tottenham. Und dann hat er gesagt, ja, aber die gucken doch genau hin, die sind doch nicht blöd. Wenn dir Crystal Palace um die Ohren fliegt, ich glaubst du im Ernst, dass die dem Manchester United anvertrauen? Und womöglich verzockt er gerade den Kredit. Und das wäre super schade.
Also er ist auf jeden Fall ein sehr, ich glaube, das Wort stolzer Mensch, das glaube ich passt auf einen und sehr geradliniger Typ. Ich glaube, wie du sagst, wenn was im Kopf kratzt, dann kann er das nicht abstellen. Und das kann ich grundsätzlich nachvollziehen und das mag ich auch ehrlich gesagt daneben, dass er einfach so ist, wie er ist. Er fühlt es so, er will da jetzt weg, in Anführungszeichen, glaube ich zumindest, wissen wir ja nicht. Und weiß ich wirklich nicht, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, wir wissen was und wir verklausulieren es nur, sondern das wissen wir wirklich nicht. Und dann passt ihm und dann will er weg. So, das ist Punkt 1.
Ja, ist ja auch
also. Punkt 2 ist, ich kann es nachvollziehen, weil ich ganz ehrlich sage, wenn ich irgendwo weg will und das Gefühl habe, ich bin sowieso schon weg, dann würde ich es am liebsten gleich beenden. Weil,
er spricht jetzt übrigens von seiner FIFA-Karriere.
Nein, also da auch. Aber nee, allgemein, das ist auch so. Ich hatte das ja auch schon, dass ich irgendwo mal aufgehört habe, Praktikum oder sonst irgendetwas und wusste, das ist die letzte Woche, dann macht es ja einfach keinen Spaß mehr, weil du das Gefühl hast, ich bin ja sowieso im Kopf schon eins weiter. Es gibt, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich oftmals nicht schlafen kann. Das ist kein Grund, ist kein Witz, weil ich einfach schon im Bett liege und mir denke, morgen muss ich das, das und das machen, dann würde ich ganz gerne den Schlaf überspringen und schon gleich machen. Das ist wirklich ein Problem, das ich manchmal habe. Deswegen, ich kann ihn da nachvollziehen. Ich bin dann auch gerne, wenn ich schon weiß, was kommen wird und das, was anderes kommen wird, dann würde ich es ganz gerne jetzt schon haben und würde nicht drauf warten. Da bin ich ganz schlimm und das kann ich nachvollziehen. Und jetzt kommt der springende Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wir alle sehen eine Veränderung in Oliver Glasners Verhalten nach außen. Was wir nicht sehen, ist, wie hat sich denn das Verhältnis intern verändert? Wie reagiert ein Steve Parrish auf ihn jetzt? Wie reagieren die intern auf ihn, wenn er sagt so und so und so? Und so weiter und so fort. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, und vielleicht stecken die mal was durch, ja, gehen dann zu den Medien und so, und er kriegt das alles mit, vielleicht kriegt er mit, wie die über ihn jetzt reden und so weiter und so fort. Und dann brennt es noch mehr. Und wir alle denken, Glasner führt sich jetzt auf hier, in Anführungszeichen, ich übertreibe jetzt mal komplett, aber wir alle wissen nicht, von was es getränkt ist. Und das glaube ich schon, dass auf der anderen Seite auch eine Menge geätzt wird und dass ihm das wieder zu Ohren kommt und dass er dann, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das sind einfach zwei Parteien und das kriegen wir kriegen halt nur eine Seite mit, wir kriegen mit, wie Glasner sich in der Öffentlichkeit jetzt verhält. Aber ich glaube nicht, dass er das macht, weil er ein Idiot ist oder weil er ein Arsch ist oder sonst irgendetwas, sondern ich glaube, dass er das macht, weil die anderen hinten rumspielen. Das kann ich mir gut vorstellen, so wie ich Crystal Palace auch kenne. Der hat ja sehr häufig, muss man auch sagen, sie angezählt in der Öffentlichkeit, aber sachlich angezählt. Also ich habe nicht bekommen, was du und so und die Spieler und wir brauchen und wir haben zu wenig Spieler und so. Er hat es sachlich gemacht, er ist ja nie auf die persönliche Ebene gegangen und ich glaube, dass die hintenrum aber schon spielen werden. Da bin ich mir sehr sicher, so wie ich das kenne und das, glaube ich, ist der Grund, warum er sagt, Leute, so lasse ich mit mir nicht umgehen, dann kriegt ihr das auch mal ab. Das kann ich mir vorstellen und so wie ich ihn kenne und ihn einschätze, der macht das nicht grundlos. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und so wie ich Steve Parrish kenne und die da, dann werden sich die das auch nicht gefallen lassen. Kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, der sagt, ihr habt mir zu wenig Stürmer gekauft. Machen wir es ganz, ganz plastisch. Natürlich denken sich die, Alter, wieso sagst du das auf jeder Pressekonferenz? Jetzt kriegst du auch mal. Und dann gehen die vielleicht zu den Medien, stecken da dies und das und machen hier und machen da. Kann ich mir auch vorstellen. Deswegen, ich glaube, da passen einfach zwei nicht mehr zusammen. Wie du sagst, die bleiben wegen der Kinder noch zusammen, haben aber beide schon andere Partner in Aussicht und wollen einfach nur noch weg voneinander. Und wollen es eigentlich auch nicht mal mehr sachlich beenden, sondern sie wollen es beenden. Haben aber irgendwie noch so ein bisschen Scham zu sagen, ja, jetzt machen wir es einfach, ich habe keinen Bock mehr, weil keiner will derjenige sein, der hinschmeißt. Und das muss man auch sagen, schmeißt Parrish ihn raus, bleibt am Ende, Parrish schmeißt erfolgreichsten Trainer hin. Die Schlagzeile kommt und bei Glasner heißt es dann auch so quasi ruhmloses Ende, bla 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 bla. Das heißt, beide, glaube ich, sind noch so ein bisschen gefangen in dieser Situation, aber beide wollen eigentlich nicht mehr. Und das muss man tatsächlich sagen, das haben wir schon tausendmal gesagt, wir kennen Glasner, der will dann weg. Kann ich auch nachvollziehen. Er hat dieses Kapitel für sich abgeschlossen. Und dass du es dann noch zu Ende machst, ja, ist halt so.
Ja, ich behaupte, deswegen machen wir jetzt Crystal Palace auch zu. Wir haben jetzt Episode 24. Ich behaupte, es wird nicht Episode 27 und dann sprechen wir nochmal darüber, weil dann ist er weg.
Ja, niemals.
Glaub, das dauert keine zwei Wochen.
Niemals.
Dann trennen die sich offiziell im Einvernehmen. Aber ne, so wird es sein. Ich mache jetzt hier an der Stelle einen harten Break, auch um weder Crystal Palace noch Brighton-Fans extrem aufzuregen mit einer Überleitung. Und an dieser Stelle gibt es eine Art von Werbung, die wir euch angekündigt haben, die es in den nächsten Wochen hier und da geben wird. Der Hintergrund ist ein sehr persönlicher, das haben wir euch gesagt. Also für diejenigen, die sich darüber aufregen, denen mag ich nicht helfen. Das ist so, wie es ist. Wir haben, das ist eine für uns sehr wichtige Sache, daher werden wir das hier thematisieren. Ich glaube, das ist auch nur sinnvoll. Und wenn ihr das hier als diejenigen, die Woche für Woche hier einschalten, nicht verstehen könnt, wollt, dann glaube ich, wäre es irgendwie schade. Also ihr, oder anders formuliert, ihr seid diejenigen, die es wahrscheinlich am ehesten verstehen können. Wir haben ein Buch rausgebracht, respektive werden ein Buch rausbringen. Am 4. März kommt es in den Handel, das könnt ihr schon vorbestellen. Und wir haben euch beim letzten Mal schon gesagt, das ist eine sehr persönliche Geschichte, eine, die beginnt im allerprivatesten, also man kann gar nicht tiefer, glaube ich, gehen, und die aber skizziert vor allen Dingen, wie wir da hingekommen sind, wo wir hingekommen sind. Also für diejenigen von euch, die Interesse daran haben, und da gibt es ja ganz, ganz viele an unserem Job, wie das passiert ist, wie wir zum Beispiel zum ersten Mal zusammengekommen sind, zu einem Spiel zusammen zu kommentieren, bis hin zu, wie dein Weg, der nochmal ein ganz anderer ist als meiner, passiert ist, wie das Ganze dann wieder zusammengeht, wie wir uns dann gegenseitig auch zu den verschiedenen Sendern geholt haben und so weiter. All das könnt ihr nachlesen. Und ihr helft uns damit enorm, nicht weil wir damit reich werden, das tut niemand mit einem Buch mehr heutzutage, da können wir, glaube ich, die Wahrheit sprechen, sondern das hilft einfach dabei, dass ihr uns, glaube ich, auch besser versteht manchmal, was für uns wiederum sehr hilfreich ist an der einen oder anderen Stelle. Und dann kriegen wir auch wiederum etwas mehr Gehör für die Premier League, weil logischerweise gibt es immer die Fragen dann zu englischem Fußball und so. Und so ist das, glaube ich, eine gute Sache und eine die dem Podcast irgendwie am Ende dann auch hilft, denn je mehr zur Party kommen, umso besser wird sie. Wobei manchmal ist es auch nicht gut, wenn alle kommen, aber das ist es. Und schon mal vielen Dank an alle die vorbestellt haben oder geschrieben haben, sich gefreut haben mit uns. Ich kann nur für mich sprechen, kannst gleich auch noch was dazu sagen. Ich finde es erstaunlich, ich habe niemals mit diesem, in Anführungszeichen, Hype gerechnet, den wir haben, mit diesen positiven Zuschriften, mit auch den Mutmachern, die es unter euch gegeben hat. Wahnsinn. Also hätte ich niemals geglaubt.
Ja, also geht mir ganz genauso. Vielen, vielen Dank an alle, die bereits vorbestellt haben. Es sind sehr, sehr viele, wirklich sehr, sehr viele. Es ist unglaublich. Ich würde euch, ich kann euch nur empfehlen, das auch zu tun. Das meine ich wirklich jetzt ernst, weil es ist für jeden was dabei. Also A, wir erzählen eine Geschichte, die nie erzählt worden ist, ja, von unseren Eltern. Viele haben zum Beispiel immer eine Geschichte auch. Ich wurde einmal gefragt, warum arbeitest du immer am Boxing Day? Ja, ich fahr doch mal zu deinen Eltern nach Hause und so. Und da hat ein Kollege und der hat nicht mehr aufgehört. Ja, aber warum fahr doch mal runter und deine Eltern und die werden sich doch freuen und bla. Und wir hatten immer dieses Problem, dass wir das nicht erzählen wollten, dass wir eben keine Eltern mehr haben. Ja, das ist, also persönlicher geht's nicht mehr. Und diese Geschichte, wir wollten das nie erzählen und wir haben es auch immer weggelassen. Und wenn Chefs uns darauf angesprochen haben oder wenn wir im Fernsehen darauf angesprochen worden sind, gab's auch, wenn du dich daran erinnerst, Uli, gab's die Situation, dass wir in einem Interview gefragt worden sind, so quasi, und eure Eltern, was schauen die so, wen schauen die lieber, hahaha. Und ich dann halt einfach nicht verlegen bin, einen dummen Spruch zu bringen, einfach um davon abzulenken. Und irgendwann kam Kai Sotter auf uns zu und hat gefragt, wollt ihr die Geschichte aufschreiben? Ich finde, diese Geschichte ist auf mehreren Ebenen rührend, in Anführungszeichen. Also A, dass ihr das erlebt habt, aber was ihr daraus gemacht habt. Und dann natürlich auch noch der Teil, wie seid ihr in die Branche gekommen? Und das ist das, was mich ja 1000 Leute fragen. Und das meine ich wirklich ernst. Das ist die meistgefragte Frage, egal ob ich bei Tinder bin oder ob ich bei Instagram bin oder ob ich jemanden auf einer Veranstaltung treffe oder egal wo. Die erste Frage ist, wie wird man das? Und das kriegt ihr beantwortet, diese Frage. Ihr kriegt es beantwortet, ihr kriegt dazu auch noch so ein paar Geschichten aus der Branche, wie funktioniert sie und so weiter und so fort. Also wir haben alles drin, was irgendwie, was uns auszeichnet. Deswegen, es ist maximal gut angekommen, wirklich seid dabei, ich meine es wirklich ernst, es gibt nicht mehr so viele Bücher, was wir jetzt gesehen haben, die Auflage ist auch jetzt nicht mega, ist ja klar, weil warum soll, das ist, wir sind jetzt auch nicht Thomas Gottschalk, deswegen, so viele gibt es nicht mehr, deswegen zugreifen, vielen, vielen Dank an die, die es schon getan haben, wir haben das schon mal gesagt, wir werden uns für jeden Einzelnen, deswegen ist der erste Announcement jetzt hier quasi im Podcast so richtig, weil wir haben es immer angedeutet, aber jetzt können wir inhaltlich mal ein bisschen reden, wir werden uns für jeden Einzelnen was einfallen lassen, also wir sind auch gerade schon dran, dass wir es irgendwie möglich machen, dass wir Bücher unterschreiben. Oder es gibt schon Leute, die uns Vorlesungen angeboten, also Vorlesung klingt nach Uni, Lesungen, so, die uns Lesungen angeboten haben. Wir haben auch schon mehrere Events, auf denen wir wahrscheinlich dann sein werden und so weiter und so fort. Also wir kriegen das alles irgendwie hin, dass, oder ihr schickt uns die und wir schicken die einfach zurück. Wie auch immer, wir versuchen mit einer Bibliothek sage ich auch immer, auch das ist falsch, Bücherei zu verhandeln, dass wir vielleicht da, Max Jakob Ost, liebe Grüße an dieser Stelle, hat das mal gemacht. Also wir haben sogar schon ein Gewinnspiel in Aussicht, dass wir nicht ein Buch verlosen, sondern dass wir uns selbst vielleicht verlosen. Also wir haben schon,
ja, verraten wir nicht so viel.
Wir haben schon ein paar Ideen, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall was davon bekommen. Und eine Sache, der Podcast ist immer umsonst. Ja, ich weiß, es ist doof, das so zu sagen, aber es ist so, der Podcast ist umsonst. So könnt ihr uns unterstützen. Und ich sage auch da nochmal, wir sind transparent, wie es geht. Wir werden nicht pro Buch beteiligt, sondern wir haben eine quasi Aufwandsentschädigung bekommen dafür, dass wir die Geschichte hergegeben haben. Auch die ist nicht riesengroß hoch. Nicht denken, dass wir jetzt Millionäre sind, um Gottes Willen. Aber das heißt, es geht nicht darum, reich zu werden. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, einfach, du willst ein Buch lieber verkaufen als nicht verkaufen. Du willst ja auch etwas davon haben, ist ja ganz normal. Ja, genau. Und vielleicht sogar in der einen oder anderen Rangliste sich irgendwo wiederzufinden. Darum geht es, glaube ich, ja, eher. Genau.
Also ich glaube, lass uns nicht so, weil es gibt auch Leute, die es einfach, die hören nur den Podcast, die haben mal keinen Bock drauf und das müssen wir auch respektieren. Deswegen machen wir es zu. Klar ist, wenn wir die Geschichte erzählen, dann möchten wir sie möglichst für alle erzählen, weil es für uns halt einfach aufwendig ist, die an 10.000 Stellen zu erzählen. Deswegen haben wir sie jetzt einmal gemacht. Das ist ja unsere Motivation dahinter. Und genau, nochmal, wenn ihr wollt, macht das gerne. Ich würde vorschlagen, wir machen es zu.
Eine Sache noch. Ihr werdet es nicht bereuen, das sage ich euch, weil jeder, der es gelesen hat, also es gab Leute, die haben gesagt, krasse Geschichte, es gab Leute, die haben geweint, es gab Leute, die haben gelacht, aber alle, und das verspreche ich euch, jeder Einzelne, fragt Max Jakob Ost, dem habe ich es um 16.15 Uhr gebracht und er hat mir um 23 Uhr geschrieben, Alter, ich bin jetzt schon durch, es liest sich unglaublich. Und das kann ich wirklich sagen, ihr werdet einfach durchgleiten durch das Buch, weil Kai Pflott das einfach überragend geschrieben hat. Das meine ich wirklich ernst, das kann ich nur empfehlen. Also das meine ich wirklich an dieser Stelle ernst. Es liest sich, wir haben es ja zum Gegenlesen lesen müssen. Ihr werdet viel Spaß damit haben, das verspreche ich euch.
So, machen wir es zu. Ihr wisst Bescheid, wir posten nochmal alles und so weiter. Und nochmal, wir werden euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nerven, aber...
Einen Satz solltest du noch sagen, wenn bestellen, dann bei Amazon, weil es für uns durchsichtiger ist. Genau. Nur das wollte ich einmal offiziell gesagt haben, weil man da die Zahlen einfach besser sieht und der Verlag dann mehr sieht, was los ist. So, das, also nur falls Amazon.
Super. Gehen wir weiter zu Brighton Hove Albion, also machen weiter quasi in unserem de facto Abstiegssegment. Brighton ist im Moment 14. Die haben, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, einmal nur gewonnen in 13 Spielen vor diesem Wochenende. Und was ich total erstaunlich finde, ist Fabian Hürzeler. Und also ich finde den schon irgendwie ganz geil, muss ich sagen, auf eine Weise. Also das ist hässlicher geworden, als ich das je gedacht hätte. Da gab es, also das Crystal Palace Spiel war bodenlos. Und da gab es dann schon auch laute Rufe und ich glaube ungefähr die Hälfte der Fans war gegen Hürzeler inzwischen. Aber dann spielt er gegen Brentford derart mutig, der weicht einfach kein Stück ab von seiner Idee. Das finde ich wiederum ganz cool und jetzt hat es wieder geklappt. Und die sind jetzt bei 34 Punkten, du hast ja schon mal ganz kurz die vermutlichen Punkte, die kann auch sein, dass die diese Saison so nicht ganz reichen werden. Die 37, die es ja meistens so als neuralgischen Punkteschnitt gibt in den letzten Jahren, kann schon sein, dass es dieses Jahr nicht reicht. Habe ich mal eine Hochrechnung vor 2 Wochen gelesen. Aber anyway, Brighton, glaube ich, wird drinbleiben. Und auch nur, dass ihr das schon einmal gehört habt, auch da habe ich aber das Gefühl, das wird eine der Trennungen im Sommer sein. Da wird man sich, glaube ich, in die Augen schauen und sagen, okay, wir machen jetzt beide was anderes. Das ist nur mein Gefühl. Man hört, Toni Blum ist weiterhin extrem bei Fabian Hürzeler. Die sprechen beide viel miteinander. Man kann auch ganz gut, glaube ich, erklären, woran es hängt bei Brighton. Das haben wir, glaube ich, in der, oder du hast das, meine ich, in der Saisonvorschau auch schon mal gesagt. Man kann manchmal diese explosive Mischung auf die Spitze treiben. So scheint das gerade, dass man wirklich die Leistungsträger gehen lässt, gehen lassen muss. Das ist ja auch Vereinsphilosophie. Die hätten ja auch Dank verscherbelt im Winter, wenn der das gerne gemacht hätte. Und ja, wenn man dann halt nur noch Teenager zurück verpflichtet, dann ist das irgendwann so, dass man vielleicht mal all diese Tode stirbt. Die haben keinen Goalgetter, so gar nicht. Das ist etwas, was Fabian Hürzeler aber seit Tag 1 gesagt hat, dass sie keinen haben, der quasi die Spiele mal entscheidet und so weiter und so weiter. Es gibt diverse Dinge noch, die wirken manchmal so ein bisschen wirklich einfach naiv auf eine Weise. Und deshalb gab es jetzt diesen Slump. Das war auch einer, da waren auch mitunter nicht gute Leistungen dabei, aber eben auch ganz, ganz, ganz viele knappe Ergebnisse. Also sie sind selten so kapitulierend gewesen wie gegen Crystal Palace, sondern allermeistens waren sie in der Nähe. Das werden wir sicherlich auch nochmal an einer anderen Stelle vertiefen. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf Brighton, weil natürlich noch viel, viel zu tun ist in anderen Vereinen. Kurzum, ja, keine zufriedenstellende Saison, aber eine, die am Ende, glaube ich, glimpflich ausgeht. Ja, aber auch nicht mit Europa.
Ja. Ja, auch, aber wie du sagst, also ich meine, schaust dir, also deswegen, ich verstehe das total und er ist natürlich manchmal dann auch, also das haben wir ja schon mal gesagt, das hat er uns ja auch schon mal gesagt, es geht immer darum zu gewinnen in jedem einzelnen Spiel. Und dieses Pragmatische, was wir gerade bei Leeds beschrieben haben, das also Daniel Farke hat mal einen schönen Satz gesagt, finde ich, also ein brillanter Satz, mit einem Punkt im Schnitt steigst du nicht ab. Und das ist bei Daniel Farke, wenn wir nicht gewinnen können, dann nehmen wir halt wenigstens den Punkt mit, weil das hilft uns. Jeder Punkt hilft uns weiter, wir steigen nicht ab. Bei Brighton, und das ist neue Role. Bei Brighton ist es halt so, dass die immer noch denken halt einfach so quasi, oder dass er manchmal halt schon auch so all in ist. Ich will jedes Spiel gewinnen und zumindest mal probieren, es zu gewinnen. Und dabei kannst du dann auch mal eins verlieren. Und es waren jetzt halt öfter mal verloren, als sie gewonnen haben. Warum? Weil die Mannschaft einfach verdammt nochmal jung ist. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass es so ist. Vielleicht, wenn er, glaube ich, ein bisschen weniger All-In gehen würde, wäre es nicht mehr Fabian Hürzeler. Wenn er noch mehr All-In gehen würde, würde es gnadenlos scheitern. Und dann, deswegen ist es halt einfach momentan so, wie es ist. Es funktioniert halt oft, dann kommt natürlich dann, wenn du es drauf anlegst und einen Schlagabtausch forderst, dann kannst du halt auch mit so einer jungen Mannschaft unterliegen. Und das haben sie zuletzt halt häufiger. Deswegen, ja, aber die werden drinbleiben, da werden wir gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ja, theoretisch trotzdem kann
die
es sein.
Auch nach oben schauen. Also sind 6 Punkte oder ja, 6 Punkte zu Platz 7. In der Theorie, glaube ich nicht dran. Das wird so nicht funktionieren. Ein oder gerne auch 3 Sätze zu unserem neuen Rekordspieler, der für Brighton 90 Minuten gespielt hat. Das ist ja dieser Tage auch nicht ohne weiteres so. James Milner ist inzwischen jetzt der alleinige Rekordspieler der Premier League seit 2002. Komplett Gaga in der Liga und hat sein 654. Spiel gemacht. Der Zähler läuft weiter und ist damit jetzt an Gareth Barry final vorbeigezogen. Da müssen wir schon noch mal 3-4 Worte drüber verlieren, weil das ist ja schon besonders. Also auch im Übrigen einordnende Worte, aber zunächst mal dürfen wir ihm, glaube ich, herzlichst gratulieren.
Ja, absolut mega und ehrlich gesagt, es freut mich sogar, weil Gareth Barry war ein cooler Typ, also ich habe den irgendwie gemocht, aber sexy war er jetzt nicht und Milner ist schon irgendwie einfach eine coole Socke und dass der das jetzt hat, finde ich irgendwie noch ein bisschen cooler, weil er einfach halt, also ich habe den mein ganzes Leben lang eigentlich gesehen, seitdem, ich weiß auch ganz genau, als der upcoming war und das große Talent war und den bei FIFA jeder haben wollte, so ist es so. Und jetzt plötzlich ist er der mit 40 Jahren der Spieler mit den meisten Premier League Spielen ever und das ist schon einfach bemerkenswert und halt noch immer topfit, cooler Typ einfach und deswegen Gratulation. Das erste Spiel war, glaube ich, 2002, habe ich rausgeschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, damals noch für Leeds, ist das richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, ja, für Leeds damals. Und jetzt plötzlich dann, jetzt plötzlich hier, also das ist eine herausragende Karriere, die der hinter sich hat. Er war natürlich nie der beste Spieler der Liga, aber er war immer ein überdurchschnittlicher Spieler und meist sogar und teilweise sogar richtiger Leistungsträger über Jahre hinweg und immer einer, der gebissen hat, immer einer, der gekämpft hat. Und ich mag ihn einfach. Und deswegen freut mich das total, dass er es geschafft hat. Ich fand Gareth Barry immer so ein bisschen underwhelming, weil er halt einfach. Ja, es ist halt einfach ein Verwalter und ich mag halt so Typen wie Milner lieber. Und das finde ich irgendwie geil, dass so einer das hat und dass der auch in dieser Generation dann groß geworden ist. Und Gareth Barry hat ja dann auch viele Spiele bei West Brom und so gehabt. Ich finde, Milner ist einfach noch ein cooleres Aushängeschild für diese Liga, weil er irgendwie auch mehr für diese Liga steht, was er verkörpert. Und das finde ich einfach, finde ich beeindruckend. Tolle Karriere, herzlichen Glückwunsch, absolut mega. Und ich finde auch cool, als ich da, so am Anfang der Saison gesehen habe, wie viele Spiele er noch bräuchte, habe ich mir gedacht, boah, die Einsätze wurden weniger. Das hört sich mir jetzt wieder mehr und mehr vertraut, gefällt mir auch richtig, richtig gut.
Leeds United, Aston Villa, Newcastle United, Manchester City, Liverpool und jetzt Brighton mit den wenigsten Einsätzen sind die Teams, für die er gedient hat. Man muss schon nochmal, glaube ich, auch einordnend dazu sagen, also einfach nur zwei Zahlen, damit ihr mal ungefähr wisst, wie das ist. Der mit den nächstmeisten Einsätzen in der Liga ist im Moment Jordan Henderson. Der steht bei 456 Spielen. Wenn er Milner erreichen wollte, bräuchte er noch circa 5 Saisons mit Einsätzen. Und die andere Zahl ist aber auch, und so ehrlich muss man dann auch sein, James Milner hat zwar 654 Mal in verschiedenen Spielen mitgewirkt, aber wenn man auf die Minuten schaut, die er absolviert hat, insbesondere in den letzten Jahren, wie du gerade schon angedeutet hast, dann ist Gareth Barry fast noch 4 Spielzeiten vor ihm. Das ist dann, also macht diesen Rekord eigentlich nochmal viel, viel deutlicher. Und selbst auch Frank Lampard zum Beispiel, der ja doch ein paar Spiele weniger hat, hat insgesamt deutlich, deutlich länger gespielt, also länger auf dem Platz gestanden. Milner ist ja schon in seinen letzten Jahren Liverpool und auch Brighton jetzt zum Teilzeitarbeiter geworden. Klingt jetzt so, als möchte ich irgendwas schmälern, ist gar nicht der Fall, aber muss man, glaube ich, nochmal, also bei mir hat es schon so ein Mini-Sternchen dran. Ich werde schon immer mit dem Marathonmann Gareth Barry, der, glaube ich, immer zu schlecht wegkommt, gehen. Nichtsdestotrotz, meine, der ist mit 16 in die Liga gekommen, Milner ist mit 40 noch dabei, macht an Tagen immer noch einen Unterschied. Ich glaube, dass wir über körperliche Konstitution müssen wir uns keine Sorgen machen bei ihm. Das ist alles in Ordnung. Und nochmal herzliche Glückwünsche. Ein Rekord, das wird eine Weile dauern, bis den jemand einholt.
Ich finde Milner cooler, ich weiß nicht. Ich finde James Milner irgendwie einfach viel, viel cooler. Cooler ist das richtige Wort. Ist einfach ein coolerer
also
Typ.
Barry ist natürlich ist kein Glamour-Spieler, ist klar. So, jetzt müssen wir anziehen. Die Wolves und Burnley, ich glaube, die können wir euch an der Stelle ersparen. Der 20. mit 10 Punkten, 17 Punkte ans rettende Ufer, wird nicht mehr in dieser Liga bleiben. Bei Burnley geht's schnell, weil ich behaupte, die haben vieles probiert. Die spielen mit langen Bällen, versuchen so gut es geht, alles zu verteidigen, was sie haben. Das ist ja auch gar nicht taktisch mies eingestellt. Das ist einfach qualitativ zu wenig im Vergleich zu denen, die wir gerade schon genannt haben. Deshalb gehe ich auch fest davon aus, in der Theorie wäre noch alles möglich. Das ist das Luton-Schicksal, so wie wir es auch anfangs der Saison beschrieben haben, dass die ereilt, die kämpfen bis zum Schluss, aber es reicht einfach nicht. Ich glaube, das ist auch so. Und dann gibt es noch 2 Teams, die noch unten mit drin stecken und über eines müssen wir dann nochmal etwas eingehender sprechen. Nottingham Forest hat zwar verloren am Wochenende, aber sagen wir mal ganz ehrlich, so wie es lief, hätten sie sich mehr verdient gehabt. Es sind jetzt 2 Spiele unter Vitor Pereira, einmal 3-0 in der Europa League bei Fenerbahce. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, die Präposition richtig zu wählen, das mich total überzeugt hat, auch wenn mir Fenerbahce gar nicht gefallen hat. Und dann eben 90 Minuten zu Hause im City Ground gegen Liverpool, die nicht voll überzeugend waren, aber schon überzeugend genug. Also es scheint einen Mini-Trainer-Effekt zu geben, aber auch da müssen wir erstmal wieder drüber sprechen. Der Kollege Pereira hat ja schon den Wolves 10 Spiele lang keinen Sieg eingebracht. Jetzt ist er nochmal da, kann jetzt eventuell 2-mal in einer Saison absteigen quasi oder aber sie drin halten. Was sind die Gefühle zu Vitor Pereira? Und bevor wir dann zur Sache gehen, vielleicht die ersten Einschätzungen.
Ja, also Ich bin noch nicht ganz so sicher bei Vitor Pereira. Ich meine, es war jetzt ein guter Start, verhältnismäßig und gegen Liverpool, mein Gott, da kannst du es auch mal verlieren. Ich bin noch nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass der einen langfristigen Effekt haben kann. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch da wieder kann ich bloß die Overlap, ich werde dafür nicht bezahlt im Übrigen, aber auch da, Ange Postecoglou erklärt das ganz gut, dass er eben sagt, ich kam da an, wollte Fußball spielen und ich habe gemerkt, die wollen das gar nicht. Sondern die wollen einfach nach wie vor Nuno Ball spielen. So quasi, also er paraphrasiert, also das Wort Nuno Ball fällt nicht, aber er sagt es so ungefähr. Und ich glaube, dass wenn er das erkennt und einfach sagt, wir sind wieder pragmatischer, Deich war ja ähnlich, aber ich glaube, dass der einfach, und deswegen kann es irgendwie schon, er muss im Endeffekt es schaffen, fußballerisch Nuno sehr nahe zu kommen und menschlich ich sag mal, einfühlsamer, nee, einfühlsamer zu sein, als es Sean Dyche sein kann. Dann kann es funktionieren. Aber auch nur kurzfristig. Ich glaube nicht, dass Vitor Pereira das Format hat, Premier League zu trainieren. Bei allem Respekt, das waren 13 gute Spiele bei Wolverhampton und das war's. Also ich glaube es einfach nicht, dass er langfristig einen Verein, in einem Verein den Unterschied machen kann. Das glaube ich einfach nicht.
Ich langfristig sehe ich das auch nicht. Vitor Pereira hat natürlich ein paar Vorteile. Zum einen, auch da, das wird sicherlich ein Blick auf die Biografie gewesen sein, die jüngere, das ist, glaube ich, irgendwie ist normal.
Die ältere kannst du dir nicht anschauen, weil dann viel Spaß.
Genau, und da hat er die Wolves ja, das muss man ja echt sagen, erstaunlich gerettet letzte Saison und hat es geschafft, und das ist, glaube ich, auch hier die Idee, ein Umfeld nochmal zu reanimieren, das am Boden lag oder so apathisch fast wirkte. So vom Gefühl her war, das ist einfach nur, was ich so wahrgenommen habe oder versucht habe, irgendwie zu empfangen, war es allen egal. Also der vierte Trainer der Saison, das hat es noch nie gegeben in der Premier League. Dann ist Sean Dyche weg, mit dem die Menschen in Nottingham ja schon so eine Mini-Verbindung hatten, weil Academy und so. Und dann kommt da Vitor Pereira, okay, irgendeiner halt, irgendein Portugiese so, aber es war eigentlich im Grunde wurscht. Und bei den Wolves ist ja seit Jahren schon alles wurscht. Daher war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, die trotzdem hatte denen direkt Energie gegeben. Und das ist schon auch ein Gefühl, was ich gerade habe bei Nottingham. Also zwischenzeitlich war der City Ground laut am Sonntag. Und das ist nicht unwesentlich gewesen in den Jahren, also mal die vergangene Saison ausgespart, war der City Ground, glaube ich, schon im wahrsten Sinne waren die da der 12. Mann für viele, viele Schlachten, die sie am Ende dann gewonnen haben im Abstieg. Und das hat, glaube ich, schon einigermaßen funktioniert. Die Unterschiede sind marginal zu Sean Dyche, würde ich sagen, im Moment zumindest, weil die Aufstellung grob gleich gewählt wird. Es gibt ja, was willst du machen, sind halt die besten Spieler und das sind ja auch im Großteil die letzte Saison fast, also um diese Zeit ja noch Champions League Flirts hatten. Sie spielen es etwas aggressiver an manchen Stellen, versuchen etwas mehr zu pressen. Es gibt so diesen einen Kniff, dass sozusagen Milenkovic immer hochrutscht, dann Murillo sich neben Ortega positioniert und dann geht's los. Dann probieren sie da die langen Bälle zu jagen. Das hat eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Wenn sie etwas mehr Spielglück haben oder zum Schluss dann einfach nicht dieses unfassbare Pech, dann glaube ich, gewinnen sie am Ende sogar gegen Liverpool, spielen aber Minimum unentschieden. Liverpool war, das war die schwächste Saisonleistung. Das ist einzig an Dominik Soboslai, dass sie das nicht unentschieden gespielt haben oder vielleicht sogar verloren haben, weil der einfach in allen Belangen der mit Abstand wichtigste Mann ist bei Liverpool in der Saison. Also es ist nicht mal knapp. Und deswegen finde ich, ehrlich gesagt, das ist okay. Und er hat einen weiteren Vorteil, Vitor Pereira, glaube ich, dass der hat ja schon bei Olympiakos mit Marinakis zusammengearbeitet. Angeblich gibt es ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Das geht halt so lange, dass irgendwas halt passiert, was Marinakis nicht passt. Aber zumindest wird der ja schon einmal diese impulsiven Ausbrüche miterlebt haben, gehe ich mal fest davon aus. Das war ja sogar in der Zeit, als der, glaube ich, noch präsenter war, als es jetzt im Moment ist. Und das ist schon wahrscheinlich ein kleiner Vorteil. Ich habe nochmal nachgeguckt, das war der 14. Club von Vitor Pereira, bei dem er jetzt arbeitet. Und es mag auch so sein, dass der, wie soll man sagen, so uneitel ist inzwischen, weil er ja eh schon weiß, wie es ist, dauernd vor die Tür gesetzt zu werden, sodass der einigermaßen funktioniert. Und was man schon gemerkt hat, also Vitor Pereira, das war auch bei 1860, das ist ja auch so eine geile Wendung, der ist mit Ortega zusammen aus der zweiten Bundesliga abgestiegen und jetzt spielen die zusammen um den Klassenerhalt in der Premier League, fast 10 Jahre später. Auch in München war das schon so, dass Pereira einen Draht zu den Leuten hat. Und dass der sozusagen auch dass er es schafft, nochmal Menschen mitzunehmen im Umfeld auch. Und das, behaupte ich weiterhin, ist ein felsenfestes Ding bei Nottingham, was die brauchen. Qualität ist da, das ist gar keine Frage. Also der Kader ist besser als alles, was um sie rum ist. Ich würde auch, Tottenham nicht, aber sonst, wobei im Moment auf jeden Fall auch besser als Tottenham. Morgan Gibbs-White hat die letzten 2 Spiele mir wieder gut gefallen. Der war einfach nichts in der Saison, aber das war gut. Und deswegen habe ich irgendwie, also zunächst mal positiv. Ich bin gespannt, wie lange dieser Effekt anhält, weil ich mir, also irgendwie bin ich auch da nicht sicher, ob wir nicht am 36. Spieltag noch eine Situation haben, wo Marinakis sagt, nee, der auch wieder nicht und dann kommt Sam Allardyce oder sowas.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber wir müssen auf jeden Fall, weil wir sind weit fortgeschlagen, noch einmal nach oben schauen. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, lass uns nur zwei Sätze auch zu West Ham, damit wir es einfach rund haben, verlieren.
Wird knapp.
Die haben ja nur Espirito Santo und die leben zumindest insofern, haben wieder unentschieden gespielt am Wochenende, dass sie nach einer halben Saison in etwa beginnen, also, oder anders, Nuno Espirito Santo scheint die anzufassen. Auch da gibt es ja eine gewisse Qualität und das wird spannend. Also ich behaupte trotzdem weiterhin, am Ende wird es die aber erwischen. Ich glaube einfach, dass das Ding ein Stück stärker ist.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das West Ham es noch irgendwie hinbekommt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass es irgendwie hinbekommt. Ich
würde ihn erwischen, dann Nottingham.
Vielleicht eher noch, ja. Also ich glaube nicht, dass ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass das Nuno Espirito Santo das irgendwie hinbekommt. Ich finde, dass der Kader logischerweise nicht so gut ist, aber ich finde, dass sie, also zumindest auf zwei, drei Positionen, aber ich glaube, dass sie es irgendwie hinbekommen werden. Ich würde es mir irgendwie wünschen, also nicht, weil ich Nottingham nicht mag, sondern ich mag West Ham einfach. Deswegen hoffe ich, dass die irgendwie drin bleiben, aber ja, wir werden es erleben. Ich bin sehr gespannt.
Das werden wir sicherlich.
Und ich mag Nuno einfach. Also ich weiß, ich mochte ihn bei Tottenham damals nicht und auch da so die Anfangsphase nicht. Bei West Ham, bei Wolves am Schluss ist immer eigentlich um Zeiger gegangen, aber mittlerweile finde ich ihn echt, also der weiß schon, was er tut.
Ich behaupte nochmal, deswegen ist es ganz clever, dass wir das Thema jetzt verlassen. Gerade mit den beiden werden wir uns nochmal eingehender beschäftigen, weil ich erwarte ein Finale. Also es wird, glaube ich, richtig witzig, bis zum Schluss den Abstiegskampf mitzuerleben, weil irgendwas wird doch passieren, da sind nicht alle Dominosteine gefallen, behaupte ich. So, dann schauen wir einmal nach oben, bevor wir dann schon wieder auch von dannen reiten, und zwar ganz nach oben einmal. Arsenal hat im Moment, das ist ein bisschen unglücklich, aber die haben im Moment 28 Spiele, wie sonst nur die Wolves, also der erste und der letzte haben eins Vorsprung. Bei den einen nutzt es was, bei den anderen nicht. Du hast Arsenal gegen die Wolves gesehen, wir haben sie jetzt schon mal ein bisschen besprochen gegen Tottenham. Und Manchester City hatte ein schwieriges Spiel gegen Newcastle United, da müssen wir auch nochmal zwei Sätze drüber verlieren. Hat sich was verändert in der Einschätzung?
Also es tut mir leid, ich habe auch da, du hast ja vorher gesagt, du willst dich nicht wiederholen, ich will mich eigentlich auch nicht mehr wiederholen, ich kann es langsam nicht mehr hören, aber es ist so, ich glaube nicht, dass Arsenal Meister wird. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht, nach wie vor nicht. Und was heißt nach wie vor nicht, sondern sogar jetzt bin ich noch bestärkter, dass sie es nicht werden. Jetzt haben sie wieder gewonnen gegen Tottenham, okay, aber auch da gab es eine Phase, wo man sich dachte, oha. Und davor zwei Siege aus 7 Spielen, oder was war es? Ich glaube, 2 aus 7. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich herausgeschrieben, 2 aus 6 auf jeden Fall. Ich glaube, es ist mittlerweile 2 aus 7 waren. Das Spiel gegen Brentford war eine absolute Katastrophe. Das Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers war eine absolute Katastrophe. Und zwar nicht, weil sie nicht Fußball spielen können oder weil sie schlecht sind oder sonst irgendwas. Ich sage das immer wieder. Zusammen gerafft. Pound for Pound ist das beste Team der Liga. Was die Breite des Kaders betrifft, was die Tiefe des Kaders betrifft, ist das beste Team der Liga. Individuell ist das beste Team der Liga. Aber es gibt 2 Dinge. Also sie schaffen es, gegen jeden Gegner besser zu sein. Sie schaffen es jetzt mittlerweile auch, Respekt, gegen jeden Gegner in Führung zu gehen. Das war ja immer die Frage, dass sie halt oftmals dann, dass es dann 0-0 am Ende geworden ist, weil sie nicht durchgekommen sind. Sie schaffen es jetzt auch, gegen jeden Gegner der Liga in Führung zu gehen. Manchmal über Einwürfe, manchmal über Ecken, manchmal über egal was. Aber sie kriegen es hin. Nur, und dann geht's los. Entweder, das hab ich jetzt einem Kollegen gesagt, der hat gemeint, ich glaube, ich habe den Code geknackt. Habe ich auf Sendungen dann auch noch gesagt, entweder sie glauben, wir sind zu cool für den Scheiß, also das heißt, wir führen jetzt 1-0, wir sind zu cool für den Scheiß, wir brauchen das nicht zu Ende zu spielen, weil wir sind ja sowieso besser, jetzt haben wir es ja allen gezeigt, das Gefühl hatte ich nach den Wolverhampton Wanderers, oder, das war gegen Brentford so, sie glauben, sie können es kontrollieren. Fakt ist, beides stimmt nicht und beides kannst du in der Premier League nicht gewährleisten, sondern du musst, und das ist ja Manchester City, die haben nach 14 Minuten meist 1-0 geführt in den Meisterschaftssaisons und haben dann am Ende 3-0 gewonnen in 3 von 4 Spielen, weil sie es dann zu Ende gespielt haben. Und das muss ein Meister hinbekommen. Kriegt Arsenal momentan nicht hin, weil sie sich nach einem Tor zurücklehnen. Aus welchen Gründen auch immer, weil Arteta dann eben glaubt, er kann es organisieren, oder weil die Mannschaft glaubt, wir sind cool. Eins von beiden ist es, und dann kommt noch der Fakt hinzu, und das, glaube ich, ist das, weil ich habe auch, also wenn man dann wieder Ange Postecoglou hört und so weiter und so fort, dieser Druck, der auf dieser Mannschaft ist, der ist unmenschlich, der, und das liegt auch daran, glaube ich, an Arsenal selbst, und da seid ihr alle mit eingenommen, also das Arsenal-Publikum ist schon, also wirklich hyperemotional. In beide Richtungen. Also wenn sie gewinnen, sind sie Meister, und wenn sie verlieren, geht die Welt unter und sie wollen am liebsten alles abfackeln. Und ich gebe euch keine Schuld im Sinne von, ihr seid daran schuld, aber ich glaube, dass das die Mannschaft, also wenn ihr euch selbst, wenn die Arsenal-Fans sich selbst reflektieren, dann da ist schon sehr viel Drama drin und sehr viel Energie in beide Richtungen. Und das, glaube ich, ist bei keinem anderen Verein so wie bei Arsenal, und das merken die Spieler auch und das merkt das Umfeld auch. Und übrigens auch, das sagt nicht nur ich, sondern das sagen auch wirklich Leute, die es mit Arsenal halten, von vor Ort, ja, dass Arsenal immer noch 1-1 heller brennt, ja. Und das ist das Ding. Es ist, wenn's läuft, ist das der beste Brandbeschleuniger, den es gibt, weil dann kann das wirklich abgehen, das haben wir ja gesehen, dann können die Serien abfackeln, unglaublich. Aber wenn es nicht läuft, dann hemmt es die Spieler, und dann kannst du ihnen, schöner Satz von einem Kollegen aus England, dann kannst du ihnen beim Denken zusehen. Und das ist das, was wir gerade sehen. Sie sind das beste Team der Liga, sie haben es in der eigenen Hand. Wenn sie ab jetzt alle Spiele gewinnen, sind sie Meister. Und ganz ehrlich, wenn du Meister, da sagen alle dann so, ja gut, alle Spiele gewinnen, wer soll das denn? Wenn du Meister werden willst, muss das drin sein, weil dann bist du das beste Team der Liga und dann kannst du auch alle anderen schlagen. Dann musst du sie auch eigentlich schlagen über die Saison weg. Das heißt, es ist nichts vorbei. Aber wenn es so weitergeht und diese Art und Weise da reinspielt, die ich gerade gesagt habe, dann wird das nichts. Dann wird es nichts.
Ja, Das stimmt, glaube ich wirklich, dass man einfach merkt, dass Arsenal, es ist die Ausführung, glaube ich, am Ende, weil sie sind immer noch gut genug eingestellt, aber man merkt halt, für die ist das Besondere. Ich habe Opta hat den Fakt rausgerechnet, wenn man Manchester City anguckt in den letzten drei Saisons, und da ist dann die letzte natürlich auch inkludiert, in der sie ja dann auch nochmal hinten raus stark geendet haben, dann haben die etwas mehr als 26 Punkte aus den letzten 11 Spielen geholt.
Ja, genau, wie auch ausgerechnet.
Und Arsenal 22 Punkte aus den letzten 11 Spielen geholt. Ja, okay. Guardiola spricht ja auch so in die Richtung, so wir waren immer da, wenn es drauf ankam. Das stimmt natürlich teilweise, wenngleich die letzte Saison unbedingt rauszurechnen ist. Aber ja, es stimmt grundsätzlich, und es ist natürlich auch nicht mehr die gleiche Mannschaft. Und man sieht schon auch, dass City ebenfalls nicht komplett klinisch durchzieht. Das würde ich schon auch so sagen wollen. Also auch gegen Newcastle war das jetzt nicht hundertprozentig monsterüberzeugend. Das hätte auch richtig schief gehen können nochmal. Aber ja, am Ende ist es die Storyline, die wir wahrscheinlich bis Ende durchziehen werden. Kommt Arsenal zu einer totalen Überzeugung, dass sie das wirklich durchziehen? Das liegt aber, also ich behaupte, an einzelnen Spielern, die einfach weiterhin an der Situation wachsen müssen, weil ich nicht so unbedingt sehe, was Arteta falsch machen würde. Und noch ein Satz.
Oh.
Nee, finde ich nicht. Oh. Also ich finde weiterhin, minus dieser Esse-Entscheidung, die ich nicht ganz verstehe, finde ich weiterhin, dass es taktisch gut genug aufgesetzt ist. Ist alles
nicht
nachvollziehbar.
Also finde ich nicht. Grundsätzlich ja, von der Idee her ja, aber es ist mir, also es ist teilweise mit Ball einfach nach wie vor es ist dumm, weil ich das zu sagen, aber es ist zu wenig Risiko und zu ausrechenbar. Du nimmst dir die eigene Unschärfe dadurch, dass es einfach halt oftmals dasselbe ist. Und das ist gut, wie gesagt, nach Standards funktioniert es ja dann und du erzwingst und du machst alles in Ordnung. Aber aus dem Spiel heraus muss es nach wie vor besser werden. Ich glaube, was habe ich rausgerechnet? Irgendwie 55% der Tore sind aus dem Spiel heraus. Jeder Meister bis dato hatte mindestens 73%.
Aber es ist auch da gab's ja
zu wenig einfach aus dem Spiel heraus nach wie vor. Immer, es wird besser, alles in Ordnung, aber es ist nach wie vor noch nicht so viel, dass man sagen müsste, oh mein Gott. Und auch, ich glaube, auch so, also das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie, ich weiß, aber mit seiner Art, also ich will ihn jetzt nicht anzählen, das ist natürlich ein herausragender Trainer, aber ich glaube, dass er manchmal auch mit seiner Verbissenheit der Mannschaft nicht hilft, glaube ich. Es ist mir manchmal eins zu verbissen. Die brauchen ein bisschen mehr Lockerheit einfach. Und dann, glaube ich, kann es was werden. Und zwar nicht viel. Ich glaube, dass er vielleicht auch einfach mal, dass er einfach die Mannschaft vielleicht manchmal mit seiner Bissigkeit überfrachtet, glaube ich.
Müssen wir im Auge behalten. Ich möchte noch einen Satz, ich muss echt weiter, ich muss einen Satz oder möchte einen Satz noch dazu verlieren, weil das, glaube ich, schon auch nicht ganz unbesonders ist und in Deutschland noch nicht so richtig angekommen ist. Aber wie wir gelernt haben, die Journalisten, die dann doch manchmal Newcastle-Spiele gucken, die kommen dann jetzt plötzlich drauf. Newcastle hat jetzt verloren, aber hatte eine Woche, nachdem sie sich zusammengesetzt haben, also Kieran Trippier vor allen Dingen mit Dan Byrne, haben eine fast normale inzwischen Mannschaftssitzung nach der Brentford-Niederlage einberufen, in der sie sich nochmal committed haben, sich zu Eddie Howe zu committen, der ja vieles der Schuld auf sich genommen hat, und seitdem sind ein paar Sachen passiert. Und vor allen Dingen das, was uns jetzt hier vor allen Dingen interessieren soll, ist eine neue Position von Nick Woltemade, weil wir haben uns ja mal gefragt, Wissa oder Woltemade oder beide mal miteinander. Die Antwort ist gar keiner mehr. Es spielt nämlich wieder Anthony Gordon vorne drin in der Spitze und das war bis dato erfolgversprechend. Der hat gerade eine ganz gute Phase, wirkt nicht so wurschtig wie zu Beginn der Saison, aber vor allen Dingen ist Woltemade zurückgerutscht auf die quasi Achterposition. Also nicht mal die Idee Wissa und ihn auf 10, sondern er ist mehr oder weniger auf der Joel Linton-Position. Das wäre jetzt der naheliegende Vergleich. Und der wird auch in England zumindest schon, glaube ich, von der Daily Mail oder so gezogen. Der ist aber nicht richtig. Sondern ich behaupte, dass Woltemade deshalb da spielt, weil Bruno bis April fehlt und sie dessen Bälle nach vorne, dessen offensiven Input nicht haben. Und deshalb, glaube ich, spielt Woltemade da. Das hat in der Champions League richtig gut funktioniert. Das hat aus meiner Sicht in der Premier League so lala funktioniert, weil ich sehr gespannt darauf bin, was es bedeuten wird, wenn der dann weiterhin gegen die etwas athletischeren, robusteren Spieler spielt. Dürfte er schon noch ein, zwei Knödel mehr essen. Und inwiefern man ihn dann überhaupt noch, also inwiefern kann man ihn defensiv noch, gegen Karabakh war es gut, da hat er 13 Defensivaktionen gehabt. Das ist natürlich sehr, sehr viel versus, dass er jetzt dann bei City eigentlich mehr oder weniger hier und da geschwommen ist. Ich finde das sehr spannend. Ich bin auch total gespannt, was es mit Woltemades Personal in der Nationalmannschaft macht. Von dem ist ja Deutschland schon auch mitunter ein bisschen abhängig, glaube ich. Und ob das jetzt eine Zwischenlösung ist oder nicht. Hau spricht im Moment von ihm als Mittelfeldspieler. Ich glaube nicht, Spoiler, dass das eine ähnliche Personalie wird wie die von Joey Linton, dass wir in zwei Jahren sagen, ja, selbstverständlich war das immer ein Mittelfeldspieler, also wenn überhaupt war er immer ein Zehner. Aber auch das glaube ich nicht. Nicht unspannend, finde ich, ist es sowohl als auch dabei gewesen bis dato in diesem linken Achter-Setup. Auch das müssen wir mal im Auge behalten. Wenn das so bleibt, werden wir das sicherlich nochmal zu vertiefen haben. Aber nur, dass ihr es hier schon mal gehört habt, das ist nicht angekommen in Deutschland. Wenn ihr jetzt nicht zufällig das Newcastle-Spiel geguckt habt gegen Manchester City, wo ich versucht habe, alle Wirkungen zu erklären rundherum, dann wird es an euch vorbeigegangen sein. Da gehe ich fest davon aus. Bin sehr gespannt, wie wir das in Zukunft weiter diskutieren werden. Ich muss los, weil ich muss in 20 Minuten schon wieder 20 Minuten weiter sein. Also ich bin eigentlich schon viel zu spät. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute.
Genau. So machen wir das. Auf jeden Fall werden wir uns nächste Woche wieder hören. Gerne vorbestellen, gerne uns schreiben, wie auch immer. Ihr kennt die ganze Geschichte. In diesem Sinne, das wunderschöne, obligatorische Cheers. Ich glaube, das gab es letzte Woche nicht. Hat irgendjemand mir geschrieben, das wurde wohl abgeschnitten. Diesmal gibt es es. Cheers.